Herzlich willkommen, liebe Lauffans. Ja, man, also sollte eigentlich jetzt jeder Lauffan sein, ne? In Deutschland. Ich bin noch ganz verschwitzt. Und mein Name ist Felix Hensche.
Und mein Name ist scheißegal. Wir sind Europameister. Coco Klosterhalfen
gewinnt. Schon wieder.
Die 5000 Meter. Ja, Wahnsinnsding gerade, Wahnsinnsemotionen. Ich glaube, im Stadion, es regnet, aber alles scheißegal. Was ein Wahnsinnsrennen gerade von Coco. Also fast aus dem Nichts.
Ja, also ich meine, wenn ich mich richtig erinnere, muss ich uns kurz selber loggen, wie verschwitzt ich noch bin, ne? Echt gut mitgefiebert, muss ich uns kurz selber loggen. Ich glaube, wir haben schon beide gesagt, dass wir sie über die 5000 besser einschätzen und zum Glück sind die Gerüchte nicht wahr geworden, dass sie eventuell nicht starten wollte. Also ihr Coach war ja scheinbar derjenige, der gesagt hat, naja, weiß ich nicht, ob das so die gute Idee ist.
Ja, ich kann ja jetzt ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern, weil sie es gerade selber Gott sei Dank im Sportshow-Interview auch erzählt hat. Sonst hätte ich die Information halt schon auch ein bisschen für mich behalten müssen, leider. Erstmal, ja, super geil, dass sie sich da durchgesetzt hat und gelaufen ist. Also ich weiß, das ist vor ein, zwei Tagen, also als die finale Meldung dann nochmal abgegeben werden musste für die Startliste, tatsächlich echt wirklich kurz davor war, dass Coco einfach nicht startet. Und ich glaube, die hatten dann gesagt, so ja, sie geben jetzt mal ab und gucken sich das einfach mal an, wer auch draufsteht. Und ich sage mal, wir haben Coco, also ich habe, glaube ich, so gesagt, dass es ein bisschen schwieriger wird als 10, dass ich sie auch eher auf 4, 5 sehe. Aber ja, wahnsinns Ding. Jasmin Schahn macht da wieder ihre Tempoverschärfung kurz vor Kilometer 3 und Coco geht hinterher.
Ja, und die hat sich doch abgeschossen. Die ist einfach die Runde zu schnell gelaufen, ja, scheinbar.
Aber ich hätte es Schahn zugetraut nach dem, was sie bei den 10.000 gemacht hat. Ich dachte mir, oh, Coco versucht da jetzt nicht auf Gold hinterher zu gehen, sondern lauf ein bisschen defensiver, lauf auf die Medaille. Und dann geht Coco da hinterher, holt sie 2 Runden vor Schluss, glaube ich, wieder ein und geht dann bei 600 vor Schluss vorbei. Also Wahnsinn, also wirklich Wahnsinnsding. Das hat man wirklich nicht erwartet. Und also Coco hat es ja selber gesagt. So, ich glaube, damit hat aus dem gesamten Team und auch aus ihrem engen Team heute keiner mit gerechnet, dass Constanze Klosterhalfen Europameisterin wird.
Ja, also ich glaube, also erstmal mega stark und ich freue mich ebenso wie du, hat er richtig Gänsehaut gerade eben und ich kann mir vorstellen, dass es vielen Zuschauern so gegangen ist. Ja, ich glaube taktisch schon, also ich glaube, dass Jasmin oder wie sie im ARD-Livestream, wir müssen über Namen aussprechen und auch gleich nochmal sprechen, Jasmin, ich hätte jetzt mal Jasmine gesagt, aber also als Frau Can losmarschiert ist, dachte ich auch, okay, that's it, weil sie war über die 10.000 einfach so überlegen.
Und auch mit der Taktik, und, ne? Also auch mit der Taktik.
Genau, gleiche Taktik, genau. Das war irgendwie klar, irgendwie so 2, also das war bei 2,8, ne? Ja. Und dann ging aber die Lücke halt so in den ersten paar Metern auf, aber dann wurde sie nicht mehr größer und ich hätte dann auch gesagt, es wurde so oft hin und her geschnitten, weil einfach auch gerade so viel los war im Stadion mit Hochsprungfinale Männer, Weitsprungfinale Frauen, also es war einfach insgesamt eine krasse Situation in dem Moment und dann, als die Lücke halt dann doch irgendwie zumindest nicht größer geworden ist, habe ich mir gedacht, okay, das könnte nochmal zusammenlaufen, aber ganz ehrlich, bis dann die erste Nahaufnahme von Jasmin Chans Gesicht gezeigt wurde, hatte ich gedacht, selbst wenn es zusammenläuft, sie wird einfach die Spurtstärkste dann hinten raus sein, weil sie die stärkste Läuferin ist. Und dann hat man aber ihr Gesicht gesehen, Augen waren schon ziemlich weit aufgerissen und ich fand Coco sah halt einfach noch total runder Schritt, mega flüssig und das war auch anders als bei den 10 Kilometern, wo sie, glaube ich, schon eher dann relativ schnell so ihren eigenen Schritt gesucht hat. Als klar war, okay, hier ist jetzt eher die Medaillen eher weg. Und ich fand, jetzt hatte sie die ganze Zeit irgendwie Druck drauf. Und aber auch mega stark von Coco, dass sie angreift. Bei 700 Meter ist sie ausgeschert, dann vor direkt und dann vorbei. Ist doch auch irgendwie bei 500 Meter auch die Lücke aufgegangen und dann direkt größer geworden. Also ja, krass.
Ja, muss man einfach so sagen. Ich meine, was man jetzt auch dazu, es war, ich fand schon, es war ein bisschen ein komisches Rennen. Es war halt bis Can angegriffen hat, sehr langsam eigentlich. Ich habe jetzt die Zwischenzeiten nicht, weil auch so viel hin und her geschaltet worden ist. Aber die Endzeit war jetzt auch nur in Anführungszeichen.
Ich glaube, die sind so um die 9 Minuten ungefähr durchgegangen.
Nur eine 14,50. Also das sind die Mädels halt auch bei den Zehner schon durchgegangen. Aber irgendwie hatten Eilish McColgan, die Dritte geworden ist, und Can auch nicht wirklich so viel drauf heute. Also es soll Kokos Leistung jetzt überhaupt nicht schmälern. Aber dass Coco hinten raus so viel besser ist als die, ja, hätte ich...
40 Meter, oder? Ungefähr.
Ja, hätte ich jetzt so tatsächlich auch nicht gedacht. Ich hätte auch nicht gedacht, dass eine 14,50 reicht, um das Rennen zu gewinnen. Also das hätte ich auch ein bisschen schneller erwartet. Aber wahnsinnig geil für Coco, die sich nach den ganzen Problemen und auch nach einigem an Kritik irgendwie die letzten zwei Jahre da jetzt zu Hause mit dem Titel belohnt und für die ganze Bahnleichtathletik und gerade auch für die Läufe natürlich jetzt ein Wahnsinnsding, da wieder einen Titel zu haben.
Die lange Zeit führende und auch für das Tempo sorgende jahresschnellste Europäerin ist dann ausgestiegen. Also ist zumindest stand sie mal, ich weiß nicht, ob sie ausgestiegen ist.
Ja, doch.
Ist.
Also Grofdahl, die wir auch im Favoritenkreis hatten, die auch nach der Saison eigentlich im Favoritenkreis war, musste dann aussteigen. Definitiv. Ich weiß nicht, ob das irgendwelche gesundheitlichen Probleme hatte oder ob sie auch mit Corona zu kämpfen hatte, aber die war raus. Leider auch Alina Reh wieder ausgestiegen.
Ah, okay, das habe ich jetzt auch gar nicht mitgekriegt.
Auf dem Dinnot-Finish müssen wir jetzt auch mal abwarten. Also verzeiht uns, wir nehmen jetzt direkt nach dem Rennen quasi auf, damit wir auch ins Bett kommen. Müssen wir dann mal morgen schauen, was der Grund war. Tut mir auch sehr, sehr leid für sie, weil ich weiß auch, wie sehr sie unter den Zehen jetzt schon gelitten hat und für sie halt auch irgendwie
Bauch
alles...
Bauch auch getaped, ne? Hat man gesehen.
Ja, Bauch getaped, für sie halt auch alles eine Achterbahnfahrt. Also es tut mir wirklich, wirklich leid, weil ja auch, also Alina wird es auch sehr, sehr nahe gehen. Ja, Sarah Benfares, auch ein sehr gutes Rennen gemacht, muss man sagen.
Krass, 15:20
PB gelaufen, auf Platz 11 am Ende. Also super stark, auch von Sarah, wie wir es auch ein bisschen vorhergesehen hatten, ist da vorne mitgegangen in der großen Gruppe. Und dann hat man von Sarah leider nicht mehr viel gesehen auf den letzten 2000, aber also wenn du PB läufst bei einer Meisterschaft und da Top 12 Platzierung, also ja, einfach nur Hut ab und geil, was die Mädels da wieder abgeliefert haben.
Ja, stimmt. Dem ist nichts mehr hinzuzufügen und dann bleiben wir doch direkt bei den Frauen und springen in die Vormittagssession. Denn bei den 800 lief's eigentlich, unterm Strich kann man sagen, auch wie erwartet, ne? Zwei von drei durch. Tanja Spill hat leider nicht gereicht, war auch knapp, war halt in einem eher langsamen Lauf. Oder war es sogar der langsamste Lauf, bin ich mir nicht ganz sicher.
Ja.
Genau, aber für Mighty Kohlberg und für Fischi hat es halt dafür gereicht.
Genau, also. Wenn wir bei Namen sind, also ich würde immer Tanja Spill sagen, aber...
du sagst Spill, was habe ich gesagt? Spill?
Ja, irgendwie eher so englisch pronunziert.
Okay, und dann bleiben wir kurz bei den Namen. Sagen wir Sarah Benfares, wie bisher, oder sagen wir Benfares?
Benfares.
Okay.
Ich sage Benfares, keine Ahnung, ich weiß es nicht, wir geben hier unser Bestes. ja, wenn wir jetzt bei den Mädels 800 Vorläufe anfangen, Maite im schnellsten Vorlauf gewesen, auch im ersten, sah relativ lang gut aus und dann jetzt hier gerade ging es dann ein bisschen nach hinten, das war irgendwie dann doch auch ein Tick überraschend, wie gesagt, klar, war ein schneller Angang, war auch ein gut besetzter Lauf, ist dann nur siebte geworden in ihrem Lauf, das heißt, die war von Anfang an dann die vierte zeitschnellste und musste dann wirklich sehr lange
drei Läufer abwarten.
Also mit einer 2:02:52, da kann es auch tatsächlich schon mal passieren, dass da noch Leute schneller laufen bei den zeitschnellsten. Also es ist jetzt auch nicht so, dass es eine 2:00 war als vierte zeitschnellste, aber ja, es ist alles super eng bei den Frauen, also auf den Mittelstrecken.
Muss man sich jetzt aber trotzdem mal auch ganz kurz so ein bisschen, jetzt von außen stehend ist es natürlich easy zu sagen, aber man muss sich ein bisschen am Kopf fassen, dass es keinem, der noch drei folgenden Läufen gelingt, dann einfach schneller zu laufen.
Ja, definitiv.
Also wären ja genügend Frauen auch da gewesen, die das hätten machen können, aber uns soll es recht sein.
Muss man auch sagen, dann auch noch ein bisschen Glück gehabt, dass Anita Horvath, die im WM-Finale war, innen auf die Rail tritt und stolpert und stürzt. Aber ja, da hatte Maite jetzt mal das Glück der Tüchtigen auf ihrer Seite. Und ich glaube schon, dass die mit ein bisschen anderer Renngestaltung und vielleicht auch einfach ein bisschen besserer Tagesform sich da besser präsentieren kann im Halbfinale, als so wie es jetzt aussah auf der Zielgerade.
Halbfinale sind morgen, oder?
Halbfinale sind direkt morgen früh auch. Also die müssen sich schnell regenerieren und weitermachen. Können wir gleich, wenn wir die anderen noch durchgesprochen haben, kurz die Halbfinals previewen. Tanja war ja mit Kili Hodgins im Rennen, wurde vorne in der 2:03 gewonnen. Tanja dann eine 2:04:60 als Fünfte, hat sich aber sehr ordentlich verkauft. Also war lange neben Kili, glaube ich sogar. Ist auch auf die Zielgerade gegangen, an, ich glaube, Position 2 oder 3. Also auf jeden Fall war sie da noch unter den großen Coups. Und dann hat es halt leider auch auf den letzten 50-60 Metern nicht gereicht. Aber muss man halt auch sagen, also die ist Letzte im Finale bei deutschen Meisterschaften geworden im Ende Juni. Und jetzt läuft sie hier auf jeden Fall einen sehr, sehr vernünftigen Vorlauf, einen kompetitiven Vorlauf. Also ja, auch da ist...
Konnte starten bei der Heim-EM, ist glaube ich schon auch so für die nächste Saison eine Sache, die ich mir vorstellen kann, die ihr auch Kraft geben wird.
Genau. Und dann im letzten Vorlauf Christina Hering, Heimspiel gehabt, da hat man die Emotionen schon auch gesehen und die Stimmung hat sich taktisch sehr, sehr klug, so ein bisschen glaube ich an Gemma Rickeys Schulter auch aufgehalten, war eigentlich nie wirklich in Problemen, auch eingangs der Zielgeraden nicht und dann kriegt sie irgendwie, glaube ich, von hinten auch kurz die Beine so ein bisschen weggetreten.
Ach, sie ist sogar gestolpert, das habe ich
genau,
gar nicht gesehen.
Genau, ist dann gestolpert und ist dann auch mit ihren langen Beinen, ihren langen Schritt so 3-4 Schritte gemacht, wo du nicht sicher warst, fällt sie nicht. Und dann Momentum verloren, dann musste sie Momentum wieder, ja, anfangen irgendwie aufzusammeln.
Ja.
Und ist dann doch letztendlich dafür recht souverän als Dritte dann das große Coup bekommen. Wenn der Stolper nicht gewesen wäre, sah das schon sehr, sehr gut aus. Da glaube ich, wäre sie sogar als Zweite dahinter Gemma auf jeden Fall ja weitergekommen. Also ja, definitiv schön von den beiden nach WM-Halbfinale, jetzt auch wieder EM.
Wen siehst du denn im Finale von den beiden?
Ja, auf jeden Fall Fischi. Also ich glaube nicht, dass Maike das dieses Jahr schon kann. Jetzt nicht unbedingt wegen dem Vorlauf. Klar, auch ein kleines Indiz, aber auch ich habe die beiden ja auch in Santa Barbara erlebt und bei der WM erlebt. Fischi ist da eigentlich schon noch ein bisschen die konstantere, die abgeklärtere, die auch die Rennen eigentlich taktisch meistens sehr, sehr gut läuft. Maike ist im ersten Vorlauf mit Bello, mit Hodginson, mit Wielgosch, mit Chapalla. Kroll auch, die ganz gut aussah jetzt in den Vorläufen.
Wie ist die Qualifikations? Wie ist das?
3 große Kuh und 2 kleine. Ich meine, das ist natürlich das Ding, da sind halt 8 Leute in einem Halbfinale. Wenn du wieder im schnelleren Lauf bist und dann Fünfte wirst, so, dann kann es natürlich auch für Maike gehen.
Kann
also
reichen.
Die ist bei Weitem jetzt nicht chancenlos, aber wenn du mich jetzt fragst, so wen sehe ich da eher, dann ist es aus dem zweiten Halbfinale. Ich öffne kurz die Startliste. Ja, eher Christina Hering, hat Gemma Rickey drin, dann Alex Bell, Lamotte, Laura Hoffmann, aber der ist ein bisschen schwächer besetzt aus meiner Sicht sogar, der Lauf. Deswegen, also es ist eine Riesenchance jetzt, glaube ich, für Fischi und ich glaube, die hat so Bock und die ist auch so stark und das Publikum, also jetzt heute gezeigt, dass das Publikum sie pusht und nicht irgendwie hindert. Von daher bin ich sehr, sehr guter Dinge und würde jetzt auch mal versuchen, vorauszusagen, dass das Fischi ins Finale kommt und das wäre natürlich ein Wahnsinnsding für diese Europameisterschaft und auch für Fischi.
Ja, rechnen wir einfach mal damit und gehen weiter zu den Männern und starten erst mit dem Recap von den heutigen Vorläufen.
Ist nett, dass du nicht zu den 3000 Meter Hindernis wechselst, weil da hätte man jetzt auch mit meinen Vorhersagen wieder einen Switch machen können. Aber gehen wir zu den 1500 Meter Vorläufen der Männer. Da würde ich sagen, haben wir es ziemlich gut vorhergesagt. Erster Vorlauf auch mit Christoph Kessler war der schnellste. Letztendlich sind auch alle bis auf einer weitergekommen aus dem Vorlauf. Das war halt leider dann Christoph Kessler, er hat selber nachher gesagt und so, wir waren auch ein bisschen im Kontakt. Der Tank ist einfach ein bisschen leer, also dieser Doppelstart war jetzt auch nicht unbedingt so geplant. Es war nur eben bei die 1500, weil es da nicht fürs Finale gereicht hat.
Gut, war halt ein Lauf mehr jetzt.
Man merkt auch ein bisschen, also er hat es auch selber gesagt, dass er jetzt mental am Ende von einer langen Saison hat sich für beide Höhepunkte qualifiziert. Das ist für den Chris Kessler, der 20 Stunden arbeitet, ja auch alles andere als selbstverständlich. War jetzt ein bisschen schade, wie er selber sagt, dass da irgendwie das schlechteste Rennen der Saison jetzt an dem Tag kam, weil...
Was arbeitet der denn eigentlich?
Der arbeitet, ich weiß es, aber ich kann es nicht genau wieder. Der macht irgendwas, wo die Software für so Autonavis und so geprüft wird. Und getestet wird. Irgendwas in die Richtung. Also im ersten Vorlauf Andreas Kramer, wie erwartet, der macht's oft, hat es von vorne schnell gemacht. Und dann, Chris leider 1,47, 7,2. Letzter in dem Vorlauf mit einer 1,47, 2,9 hätte es noch gereicht. Ärgerlich ist natürlich jetzt auch, aus DLV-Sicht natürlich jetzt schon auch ein bisschen doof, dass beide 1500 Meter raus sind im Vorlauf und über 800, Spoiler, Marc, dann leider auch rausgeflogen.
Ja, was heißt, es ist für den DLV doof, also für den DLV läuft es ja eigentlich jetzt Bombe, ne? Also da bin ich jetzt schon mal, um jetzt nur eine ganz kurze Klammer aufzumachen, bin ich sehr gespannt über die Berichterstattung, auch wenn man mal einen Strich hier unter die Medaillenspiegel ziehen wird am Ende der Veranstaltung. Ja. Aber natürlich freut man sich über jeden Finaleinzug, aber
Schon.
Für die Sportler ist es ein bisschen blöder.
Ja, als aber du musst halt auch sagen, natürlich ist es für die Sportler selber blöder, aber du musst auch sagen, wir sind in den Mittelstrecken gerade nicht wirklich konkurrenzfähig über 800 und 1500. Also das bei den Männern, muss man leider gerade festhalten, und das wird auch was sein, was definitiv analysiert werden muss. Ich meine, 800 waren dieses Jahr schwach aus deutscher Sicht. Ich glaube, das kann man so sagen. Die 1500 waren in der Breite eigentlich, was sich so um 337 rum abgespielt hat, 338, erstaunlich stark. Aber uns fehlt da natürlich ein bisschen die Spitze nach vorne.
Ja, ich meine, Robert ist halt verletzt, durch seine Verletzung fällt halt raus. Aber das ist natürlich dann halt auch ein Zeichen, wenn du einen Ausfall hast und damit fällt dann so, zerbröselt das halt alles. Ja, wäre halt auch was anderes, wenn Robert jetzt safe über 1500 Meter im Finale gewesen wäre und man dann halt sagen könnte, naja, einer geht nicht an den Start aus Gründen und der andere fliegt halt dann leider ganz knapp raus. Ja.
Malaika hatte gerade ihren letzten Sprung, der war gültig, aber ich glaube nicht, dass sie ganz kontern konnte und jetzt Silber gewinnt hinter
Wuletta. Steht sie noch bei 7.06, die sie knacken
genau, muss? Sie hatte 7.03, Wuletta 7.06, ist jetzt gerade nochmal 6.99 gesprungen, also ziemlich nah dran, deswegen meine Reaktion. Aber ja, trotzdem.
Ach, im vorletzten Versuch waren die 6.99?
Nee, im letzten jetzt gerade. Also ja, Silber, auch wieder super Wettbewerb von Malaika, gerade nach dem Corona-Problem. Aber machen wir die 800 kurz noch durch, weil dann können wir vielleicht kurz über das 1500-Meter-Finale sprechen. Marc, genau. Sorry, wenn wir jetzt hier gerade ein bisschen springen. Marc Reuter 1:48.33, Sechster in seinem Lauf geworden. Ich fand eigentlich mit sein bestes Rennen fast diese Saison, außer die 1:45.9 da in Polen, taktisch eigentlich alles richtig gemacht, hat auch selber im Interview nachher selbst so analysiert. Er war da, wo er sein musste, in der Zielgerade auf der richtigen Position, und dann fehlt halt immer noch die letzten 50, 60 Meter und dann wird er halt noch ein bisschen durchgereicht. Da ist die Form halt gerade nicht da, muss man einfach sagen.
Ja.
Aber ja, er hat es auf jeden Fall probiert, er war jetzt nicht die ganze Zeit hinten und taktisch hat er sich in die Position gebracht, in die er sein muss. Ist ärgerlich für ihn natürlich auch, aber kann man halt auch leider nicht so viel machen, wenn die Form halt einfach nicht da ist. Aus den Vorläufen vielleicht noch Amel Tuka rausgeflogen, der Riba rausgeflogen. Also die werden wir nicht sehen in den Halbfinals. Ansonsten die Favoriten eigentlich alle weiter. Im dritten Vorlauf Dobek, Pattinson, Mariano Garcia und dann auch im vierten Vorlauf Adrian Benn, Tony van Diepen. Borkowski raus, vielleicht ein bisschen überraschend, aber sonst sind das schon eigentlich alle im Halbfinale, die man da weitestgehend im Halbfinale, ja, erwartet. Sollen wir nochmal zur Abendsession eben springen, zu den 1500 der Männer?
Ich hätte gesagt, wir arbeiten kurz die drei Hindernisse noch ab und enden dann die heutige Episode mit dem 1500 Meter Lauf.
So machen wir es. Drei Hindernisse auch, ziemlich geil und war wieder sehr, sehr knapp für mich, muss man sagen.
Der nächste Shitstorm incoming.
Der nächste Shitstorm incoming. Also Olivia Gürt im ersten Vorlauf wirklich sehr, sehr gutes Rennen auch gemacht. 59, ich glaube die zweitschnellste Zeit.
Eine Sekunde fehlen ihr dann
genau,
am Ende.
Genau, ihr fehlt eine Sekunde, zweitschnellste Zeit ihrer Karriere. Echt auf den letzten zwei Runden noch gut Leute geholt. Also Hut ab, wirklich, da muss man auch sagen, einfach für ihr Alter, für ihre Vorleistungen, super guten Wettkampf gemacht. Und wenn die sich so weiterentwickelt, wird es auf jeden Fall spannend sein zu sehen, wo es die nächsten Jahre hingeht. Also ich meine, ich glaube, Lea Meyer müsste man jetzt mal vergleichen, aber hat auch ungefähr so eine Entwicklung gemacht. Von daher ist auf jeden Fall jemanden, dem man die nächsten Jahre folgen kann. Und auch da
waren die in dem Lauf am Anfang einfach so extrem langsam, weil die Zeit muss man jetzt trotzdem mal einschieben, ist halt schon auch für europäische Verhältnisse sehr schwach eigentlich, ne? Also jetzt ganz weg von individuellen Sachen, ne, für die einzelne Athletin mag das anders sein, aber wenn man jetzt einfach mal auf die Ergebnislisten schaut, auch was so gelaufen wird, auch was auf europäischer Ebene oder was viele Europäerinnen schon abgeliefert haben dieses Jahr, dann ist halt eine 59, dass die fast fürs Finale reicht, eine 9,49 hoch reicht fürs Finale, hätte man jetzt, glaube ich, vorher nicht erwartet.
Ja,
ne?
Ja, also die sind eine 3,12, glaube ich, ungefähr durchgegangen, 3,12, 3,15 in den ersten Kilometer, also so Richtung 9,45 Pace, also es war jetzt nicht sonderlich schnell, aber mich hat es auch da, also wie bei den Männern, ich weiß nicht, ob ich da irgendwie was verpasst habe oder ob Hindernisrennen bei Meisterschaften tatsächlich ein bisschen anders gelaufen werden oder ob da andere Faktoren reinspielen. Aber auch da bei den Frauen, ich hätte nicht gedacht, dass eine 9,49 reicht, um ins Finale zu kommen. Also deswegen auch da die Aussage, die ich gestern getroffen habe über Olivia. Und vor allem auch, also 9,47 war dann auch noch ein Zeitqualifier und ich gucke mal kurz im zweiten Lauf. Also es war jetzt 9,47, 9,49 und ja, dann nochmal 9,45, 9,46. Also hätte ich schon gedacht, dass man eher eine niedrigere 9,40 laufen muss, um ins Finale zu kommen, aber habe ich mich wieder getäuscht. Ja. Und umso schöner, dass wir drei Deutsche dann im Finale sehen werden, denn auch Lea Meyer und Elena Burkhardt. Zwei. Elena Burkhardt und Lea Meyer haben es dann im zweiten Vorlauf nämlich geschafft. Lea hat den Vorlauf sogar gewonnen in 9,39, ist auch am Anfang direkt nach vorne gegangen, hat das Tempo kontrolliert, hatte selber ja auch gesagt, sie war so ein bisschen unsicher nach Corona in St. Moritz und jetzt dieser komischen Vorbereitung dann auch zwischen eben der Weltmeisterschaft und der Europameisterschaft, aber das hat ihr jetzt, glaube ich, sehr viel Selbstvertrauen gegeben und sie sah sehr gut aus in dem Rennen und ich sag mal so, es sahen jetzt auch nicht viele andere irgendwie überragend gut aus in dem
Vorlauf. Deutlich besser aus.
Also Jäger ja. Sah ganz gut aus im ersten, aber auch Lizzie Bird, Amy Pratt, Kiara Scherer, ich fand jetzt nicht, dass sie besser aussahen als der Lea Meyer. Von daher bin ich sehr, sehr gespannt auf das Finale und Elena Burkhardt hat es dann auch da so ein bisschen in der zweiten Gruppe oder am Ende der ersten Gruppe geschafft, 9,43 als Sechste. Also recht souverän dann sogar letztendlich über die Zeit weiterzukommen. Hatte, glaube ich, auch nochmal ein paar Probleme gehabt. Hat vor 2,5 Wochen meine Seele, sie wusste fast gar nicht, ob sie da am Start stehen kann. Ach, weiß jetzt gar nicht, warum. Also das hat sie, glaube ich, habe ich auch noch nirgendwo gelesen. Aber ja, also freut mich natürlich auch für sie. Ich glaube jetzt nicht, dass sie im Finale dann eine großartige Rolle jetzt um die Medaillen spielen wird. Aber auch da wieder... Ja, zwei Deutsche im Finale.
Und warten wir es mal ab. Also wir wurden ja schon das ein oder andere Mal überrascht.
Ja, deswegen, also ich muss da jetzt wirklich sehr, sehr vorsichtig sein.
Wir sprechen jetzt nur noch so in so diplomatischen Allgemeinplätzen.
Macht ja mehr Spaß, wenn ihr mal ein bisschen aus dem Fenster lehnt. Aber das werden wir dann im Preview aufs Finale nochmal ausführlich besprechen. Aber ja. Also, schöne Vorläufe.
Du hast dich bisher aus dem Fenster gelehnt und zwar immer so ganz kurz in dem Moment, bevor man in den Tunnel reinfährt. Ja. Ne? Und das endet halt dann meistens eher unappetitlich.
Ja. Ja. Aber trotzdem, also wenn wir die Vorlauf-Vormittags-Session jetzt heute mal zusammenfassen, bei den Männern, bisschen schade. Chris, muss man auch dazu sagen, war wieder natürlich auch dann der Erste mit der Zeit, der wieder raus war. Also es war jetzt ja bei der WM 1500 so im Vorlauf, bei der EM 1500 Meter im Vorlauf so und jetzt bei den 800 Meter Vorläufen auch. Also er ist jedes Mal der Erste gewesen, der nicht weitergekommen ist. Das ist dann schon auch ein bisschen bitter, aber ja, ich denke mal von den Frauen auf jeden Fall sehr gute Vormittagssession.
Jawohl, so kann man es sagen. Ja, und jetzt bestimmt ein Highlight, oder? Das der ganzen Laufentscheidungen. Jakob Ingebrigtsen.
Ja, ich meine...
Was willst du machen, ne? Läuft halt einfach von 250 Metern bis ins Ziel vorne weg.
Ja, hat sich mal ganz kurz nach hinten, 3,32. Hat sich ganz kurz erstmal am Start aus allem rausgehalten, aber dann recht früh nach vorne gegangen.
Für seine Verhältnisse früh,
aber er hat es, glaube ich, nach der WM gesagt, von vorne laufen ist kein Problem, solange du halt nicht zu viel Energie verschwendest. Und es sah wirklich sehr kontrolliert aus und es ist auch, irgendwann hat es sich dann auch aufgezogen. Ich glaube, die ersten 500 waren eine 56, dann irgendwie eine 2,22 bei 1000 gehabt. Und dann ist es wirklich verrückt, weil dann siehst du halt 300 Verschluss, auf einmal geht halt eine Lücke auf und da kann halt einfach keiner hinterherlaufen. Also der läuft einfach weiter. Da ist keine Tempoverschärfung oder irgendwas so richtig zu sehen.
Das hätte ich dich auch fragen wollen. Man sieht jetzt keinen Kick oder sowas, oder?
Nee, der läuft einfach und es kann einfach keiner mehr. Also das ist echt, echt sehr, 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 sehr verrückt. Ich meine, ja, Favoritensieg ist beeindruckend, nach den 5000 jetzt auch die 1500 zu gewinnen. Also über Jakob ist ja eigentlich alles gesagt. Was sollen wir da jetzt noch großartig Neues zu erzählen? Ist ganz interessant. Ist jetzt irgendwie während der Europameisterschaft, also ich habe es vorher noch gar nicht so mitbekommen, irgendwie rausgekommen, dass es doch irgendwie ein paar Zerwürfnisse mit dem Vater, also seinem ehemaligen Trainer ja auch gab. Mhm. Es hieß ja mal offiziell am
Anfang... Ist jetzt ein bisschen boulevardesk, aber...
Genau, also ja. Es hieß ja am Anfang des Jahres, ja aus gesundheitlichen Gründen hätte Gerd sich da ein bisschen zurückgezogen und jetzt heißt es wohl doch eher, dass ja da ein paar Unstimmigkeiten und irgendwie auch so ein bisschen der Zorn des Vaters...
Er hätte wohl so ein bisschen schlechte Energie um sich verteilt, vor allen Dingen vor Wettkämpfen. Es wurde dann so ein bisschen auf seine Nervosität geschoben. Aber ich glaube, wer die ein oder andere Episode der Ingebrigtsen Doku oder Reality-TV-Serie gesehen hat, die man ja auf YouTube sich gerne mal anschauen kann, da ist man jetzt wenig überrascht, wenn jetzt jemand sagt, naja, der neigt vielleicht zum einen oder anderen cholerischen Anfall, oder?
Ja, und ist auch interessant, weil...
Ich meine, es gibt diese eine Situation, wo sie irgendwie übers Telefon, glaube ich, mit ihm telefonieren und es kommt dann raus, dass sie irgendwie gerade Burger essen sind und so, und dann flippt er halt aus, weil er glaubt, dass sie halt jetzt auch noch Cola trinken, wo dann irgendwie zu viel Zucker drin ist, und bla, so, ihr trinkt bestimmt auch Cola, wenn ihr jetzt nur Burger isst, ihr esst ja nicht nur Burger, ihr trinkt jetzt auch noch Cola und so. Ja, ist jetzt so eine Nachricht nicht so überraschend, ne? Aber natürlich total schade, was er ja aber auch schon mal, glaube ich, in dieser Staffel auch schon mal, ich glaube sogar in der letzten Staffel auch schon mal so gesagt hat, dass es halt, dass er schon sich irgendwie freut, viel mit denen auch irgendwie zu teilen, aber er hat halt teilweise das Gefühl, dass so seine Rolle als Vater, die kann er halt nicht so einnehmen wie...
Wobei man auch sagen muss, würde man jetzt sagen, so, okay, vielleicht sind die jetzt so auseinandergegangen, haben gesagt, okay, du bist jetzt Vater und nicht mehr Trainer. Das scheint aber wohl auch nicht so zu sein, weil Gerd ist da in München wegen Norders, den 5000-Meter-Läufer, den er auch trainiert. Und ich habe irgendwo noch gelesen, ich weiß nicht, ob das in dem Artikel war, den ich dir geschickt habe oder irgendwo anders, wo es hieß, dass Jakob im norwegischen Fernsehen gefragt worden ist, ob er Kontakt zu seinem Vater gehabt hätte jetzt während der Europameisterschaft. Nein. Und er hat nur gesagt, nein. Also so ganz in Ordnung scheint da alles nicht zu sein. Aber ja,
nee,
schauen wir mal, was da an News noch in den nächsten Monaten und so rauskommt. Nochmal zurück zum Rennen. Silber, Jack Hayward, einer der Briten, auch mit einer schnellen Bestzeit, ist da ja dann auch relativ offensiv hinterhergegangen mit Mario Garcia, der dann Dritter geworden ist, 3:34 beide.
Knapp Dritter, ne? Also hätte die Strecke nicht länger sein dürfen.
Ja, weil nämlich von hinten kam Pietro Arese, ein Italiener, und da muss ich sagen, das ist wieder so ein Name und so eine Leistung, keine Ahnung, wo die herkam. Also Pietro Arese hat eine 3:37 irgendwas als PB. Der hat sich, glaube ich, relativ, wenn ich es richtig im Kopf habe, also er kann sich nicht über die Norm qualifiziert haben, also er muss über die Weltrangliste gekommen sein, und ich glaube auch relativ weit hinten über die Weltrangliste. Und dass der so ein hohes Angangstempo die ganze Zeit auch vorne unter den Top 5 mitgehen kann und dann da am Ende noch so stark close, dass er eine 2,5 Sekunden PB läuft, hat mich echt überrascht, war ein Name, den ich jetzt so auf dem Zettel nicht hatte, dass der eine Rolle spielt. Und da fragt man sich tatsächlich, also ich hatte auch kurz mit Chris dann noch geschrieben während des Rennens, so, das ist echt, wo man sich sagt, so, wie kriegen die Jungs das hin, auf einmal dann bei der Meisterschaft im Finale 2,5 Sekunden PB zu laufen.
Aber ist das jetzt so ein Punkt, wo du Doping in den Raum
überhaupt,
stellst,
also,
oder?
Überhaupt nicht, keine Ahnung. Weiß ich nicht, würde ich jetzt nie jemanden unterstellen, nur wegen so einer Leistung. Ich kenne die Hintergründe auch nicht. War er verletzt? Von wann ist die PB? Wie ist er in die Saison reingegangen? Ja. Ist er eher ein guter 800-Meter-Läufer? Deswegen kann er auch so ein schnelles Angangstempo ganz gut irgendwie ab.
Ja.
Müsste ich jetzt reingucken, aber es ist trotzdem so, du kennst ja ein bisschen die Jungs, gegen die du läufst und was die das ganze Jahr überbringen. Und wenn...
Ja, klar, nee, ich habe auch deswegen gefragt, weil ich glaube, also die beste Sache, die man als überragender Läufer oder auch aus aktuellen Gründen, glaube ich, kann man sagen, als überragende Läuferin halt machen kannst, wenn du möglichst wenig Zweifel an deiner Leistung in Kombination mit Doping haben möchtest, ist halt einmal natürlich nicht positiv getestet werden oder in shady Trainingsgruppen Burritos zu essen. Das ist so eine Sache. Und die andere Sache, glaube ich, wo es auch so uns als aktiven Läufer oder so ganz die Hardcore-Fans einfacher macht, wenn einfach eine nachvollziehbare Leistungsentwicklung stattfindet.
Ja, ne? Auf jeden Fall. Und die habe ich mir jetzt
also zum Beispiel jetzt bei Faith Kipyegon ist es halt so, die ist halt mit 18 auch schon irgendwie 3:56 gelaufen. Und dann kann man sich schon irgendwie einen Reim draus machen, dass sie halt dann ein paar Jahre später eine 3:50 tief läuft. Ja. Über also die
man muss sagen, ich guck.
Das einfach nur so als Randnotiz, das wird deswegen.
Ja, ich gucke es jetzt gerade nach. Also der ist 99er Jahrgang, das ist schon mal jetzt noch nicht so ein sehr alter Athlet. Und seine Leistungssteigerung ist jetzt schon auf dem Papier relativ krass, aber zeigt auch, dass er große Sprünge noch machen kann. 2020 3:43, 2021 3:37,2. Und jetzt halt 2022 eine 3:35. Also wenn du von 2020 auf 2021 einen 6-Sekunden-Sprung machen kannst, ist jetzt ein 2-Sekunden-Sprung schon groß, aber jetzt auch nicht ganz crazy. ja, würde ich sagen, auch wenn es trotzdem überraschend bleibt. Also seine Rennen dieses Jahr waren in Norwegen, wo Chris Zweiter geworden ist, war hinter Chris, ist eine 3,37,3 gelaufen, ist in Dessau in Deutschland eine 3,38 hochgelaufen, in Bern eine 3,38,9, irgendwo in Algerien, warum auch immer, bei den Mediterranean Games eine 3,42, aber das wird wahrscheinlich taktisch gewesen sein.
Taktisch gewesen.
Und jetzt halt 3,37 im Vorlauf und 3,35 im Finale. Also ja, das war auf jeden Fall, wenn man es positiv ausdrückt, definitiv eine Entwicklung auf den Höhepunkt hin, wie man sie haben will, ohne Leistungssteigerung. ja, genau. Ja, und man muss sagen, Rosmus, den wir so ein bisschen auch noch im Fokus gestellt hatten, hat es probiert auf jeden Fall. Also der war 300 vor Schluss, 200 vor Schluss noch dran. Ist dann aber, glaube ich, die letzten 100 auch schon stark rückwärts gegangen.
Ja, war dann eine klare Sache.
War dann am Ende, ja, war dann am Ende Siebter. Ich war tatsächlich ein bisschen überrascht. Also ich gefühlt habe mal ein bisschen irgendwie so, ja, ich hätte gedacht, dass da ein paar mehr noch einen Tick besser closen können. Also gerade auch so Rossmüß, ich gucke es gerade, sein Split bei 1000 ist eine 2,24,0. Da wundert es mich eigentlich, dass er da nicht mehr draus machen kann als eine 3,37. Also so wie die Jungs auch dieses Jahr schon Rennen gelaufen sind. Neil Gurley auch, 1,224,2, läuft dann auch eine 3,38,4.
Vielleicht ist es halt dann doch, auch wenn dies, wir hatten es ja in einer der letzten Folgen auch des regulären Auslauf-Podcasts, auch wenn dies alle gewöhnt sind, lange zu rennen, vielleicht ist es halt dann doch die Doppelbelastung mit den zwei großen Events.
Ja.
Vielleicht macht es sich jetzt doch beim einen oder anderen auch bemerkbar. Nee,
kann auf jeden Fall sein. Also aus meiner Sicht würde ich auch sagen, also gerade auch bei den Briten wird das schon auch ein Grund sein. Also Jack Hayward hat es ja jetzt dann überragend gut gemacht, aber ja. Das war das, was ich sagen
auch
wollte.
Man hat
das
der Gefühl, Beste da sind
ein paar Leute jetzt auch dann doch mal ein bisschen die Körner auf ganz leicht ausgegangen. Aber ja, spannender Abend für Deutschland auf jeden Fall. Neben Coco, wie gesagt, auch Tobi Poche, für den ich mich richtig freue. Zum ersten Mal so richtig auch kennengelernt im Pre-Camp, aber super netter Typ, auch super netter Trainer mit Basti Kneifel. Silber geholt im Hochsprung, im Regen. Und dann mehr Leica, die Silbermedaille, also wieder ein sehr, sehr cooler Abend und irgendwie, ich hatte es auch wieder von der Atmosphäre, also es war ja Unwetter, es war Regen, es war ja eigentlich absolute Scheißbedingungen, auch zum Zuschauen, gerade weil die ganze Gegend gerade ja nicht überdacht ist, aber irgendwie macht sowas dann auch so einen Abend besonders, wenn dann auch noch so dieser magische Moment mit Coco kommt und zwei andere gleichzeitig um Medaillen kämpfen, dann ist auch manchmal einfach kackegal, dass es regnet, dann bist du einfach froh, da zu sein, bis im Moment und also da schreibt die Leichtathletik auch echt einfach, glaube ich, sehr, sehr magische Geschichten dann.
Ja, ich glaube, das ist eine Sache, die bei allen Stadion, Live-Veranstaltungen, sei es Musik, sei es Kino, sei es Theater oder so, natürlich auch hier zutrifft, dass du diese Wahrnehmung einer Sache, die jetzt halt keine Kunstproduktion ist, sondern eine Darstellung der sportlichen Fähigkeiten, wenn du das gemeinsam wahrnimmst, ja, ich glaube, das gibt schon so ein, ich weiß jetzt nicht, wie man das fachlich am besten beschreiben sollte, aber ja, so ein Gefühl der gemeinsamen Wahrnehmung dieser Erlebnisse, die ja auch jeder Einzelne für sich irgendwie Geschichte sind, mal größer im Spektrum des Großen und Ganzen. Und ich glaube, das erzeugt schon so eine gewisse Energie, die in Morte wahrscheinlich auch sehr schwer zu beschreiben sind. Und da können wir uns noch auf ein paar spannende Tage freuen. Wie du es gesagt hast, heute war es Sturm. Am Dienstag, als wir da waren, war es sehr kalt. Da hatte ich mir kurz mal gewünscht, wir wären dann doch irgendwie in Doha und hätten eine Klimaanlage einfach auch im ganzen Olympiastadion, um irgendwie da auf 20 Grad runterzukommen. Aber ja, also wir haben schon alles gehabt.
Es war sehr heiß, wolltest du sagen. Du hast gerade gesagt, es war sehr kalt.
Ja, yeah, genau, dann das Gegenteil davon. Ich bin erledigt und morgen wird es auch wieder ein bisschen entspannter.
Naja.
Also heute war wirklich richtig stressig. Für mich
wird da gar nichts entspannter am Abend. Also wie gesagt, vormittags haben wir jetzt ja schon vorausgeschaut.
Keine Laufentscheidungen am Abend, oder?
Doch, 1500 Meter der Frauen und 3000 Meter Hindernis der Männer. Also da bin ich jetzt schon wieder, da freue ich mich jetzt gleich schon mal eine Prognose abzugeben.
Naja, dann lass mal los, weil die Folge wird sonst zu lang.
1500 Meter Frauen ist der Lauf, der als erstes ist, 20.45 Uhr, auf jeden Fall einschalten, mit Hannah Klein, mit Kathi Trost. Wir haben es schon ein bisschen gesagt, nach den Vorläufen aus unserer Sicht, abgesehen jetzt von Laura Mühr, glaube ich, ein sehr, sehr offenes Rennen, also Sophia Ennanui aus Polen würde ich auch immer noch leicht favorisiert dann auf Silber sehen, also das sind
Hannah Klein holt Bronze.
Und dann eben, es ist die große Chance da. Also,
eben.
Ja, ich habe Hannah Klein, wie gesagt, noch nie so ein selbstbewusstes, gutes Rennen machen sehen wie jetzt im Vorlauf. Und wenn sie das ins Finale übertragen kann, dann ist da alles möglich. Aber man muss auch sagen, da kann man fast über jeden reden. Also Chiara Meghin hat gesagt in einem Interview, sie ist in der Form ihres Lebens. Sabatini ist gut drauf. Bobo Chea ist gut drauf. Also die können alle laufen.
Kati, spannend, ne?
Wer weiß, ne? Wenn du dann auf der Zielgerade auf einmal wirklich den Tag der Tage hast und dann geht eine Lücke auf und die anderen kämpfen drum. Also das ist wirklich so ein Tag, da kann sehr, sehr viel passieren, glaube ich, über die 1500. Und deswegen
offenes Rennen bis auf die 1-2 eigentlich, oder? Könnte man so sagen. Also ein offenes Rennen um Platz 3. Platz 2 klammern
würde ich sagen,
ein.
Aber auch da. Also
Platz
so, 1
ist schon relativ safe, glaube ich.
So viel in der Nui irgendwie eingekesselt oder stolpert, so, du weißt es ja nie, aber ich würde schon sagen, dass die beiden würde ich schon ein bisschen eher auf Medaille tippen, aber auch da, ich glaube, es kann noch Gold wert sein, dass wir da zwei Deutsche drin haben. So ein bisschen so eine Richard Amanal-Situation, dass die eine vielleicht den Tag hat um die Position und die andere vielleicht halt nicht ganz. Aber da hilft es auf jeden Fall, zwei Eisen im Feuer zu haben. Und ich drücke natürlich auch ganz egoistischer Tübinger Sicht und auch mit Kati, also wirklich beiden in Down, ist ja echt egal für wen eine Riesensache.
Was ist ja jetzt nicht verstanden? Wem drückst du jetzt mehr die Daumen?
Ich wollte eigentlich gerade sagen, Hanna, aber es ist Quatsch. Also es ist wirklich Quatsch.
Und dann hast du ja halt doch noch abgebrochen.
Ja, es war unnötiger Satz. Wir machen einfach weiter. Weil, also, wir sind tatsächlich zwei sehr, sehr enge Freunde auch. Deswegen, klar, mit Hanna jetzt aus Teamding Connection. Aber ich glaube auch, dass Hanna einen Tick stärker ist als Kati. Von allem, was man so mitkriegt, auch aus dem Training. Deswegen sehe ich schon, ehrlicherweise, Hanna einen Tick vorne. 3000 Meter.
Wie dem auch sei.
Mach du mal. 3000 Meter, 21 Uhr. Niklas Buchholz, Karl Behmendorf. Ich sollte halt einfach nichts mehr sagen.
Also ich glaube, da wird es schwierig, eine Medaille zu holen. Aber in Henschelscher, positiver, optimistischer Manier würde ich sagen, dass Karl Behmendorf durchaus Chancen hat. Den Move, den er gemacht hat im Vorlauf, fand ich wirklich sehr beeindruckend. Fand ich krass. Ist halt die Frage, ob sowas im Finale nochmal klappt, ob da nicht alle so ein bisschen mehr auch on fire sind und wenn es später im Rennen ist, dann halt auch wirklich sofort reagieren. Ja, genau. Und ganz ehrlich, so mehr außenrum tue ich mir schwer, irgendwie vorher
zu sagen. Ja, also ich sage jetzt trotzdem einfach mal irgendwas. Also wenn man nur die Vorläufe sich jetzt anguckt, dann sah Osama Suglami ziemlich stark aus. Von den Vorläufen her wäre der mein Favorit. Und von den Vorläufen her würde ich auch sagen, dass Karl Chance auf Bronze hat. Es gibt halt so ein paar X-Faktoren, wo man jetzt nicht weiß, waren die noch nicht ganz da? Waren die sich auch so sicher, den Vorlauf zu überstehen, wie Daniel Arce, der im Finale bei der WM war, Sebastian Matos aus Spanien auch noch. Das sind alles so Kandidaten.
Es gibt ein paar Hindernisse,
genau,
die im Weg stehen.
Hindernisse. Ne? Vielleicht fällt auch jemand und Karl Behmendorf fällt an und dann kriegt er automatisch Bronze.
gibt ihm Gold.
Wer weiß, also das wird man sehen. Bedrani war auch bei der WM ziemlich stark. Also wenn die alle nochmal eine Schippe drauflegen können, dann wird es, glaube ich, wie du schon gesagt hast, schwer für Karl. Aber Außenseiterposition ist, glaube ich, eine sehr, sehr coole Position für Karl. Er hat da, glaube ich, nicht viel zu verlieren. Und vielleicht kann er die nutzen. Zu Niklas Buchholz, das ist abgesprochen gewesen. Ich glaube, Niklas Buchholz wird Letzter. Ich glaube, der wird schon früh abreißen lassen müssen. Hat der.
Und dann abreisen auch wahrscheinlich
direkt. Ja, und dann
direkt
abreisen und tschüss. Also der hat da gar nichts zu suchen. Nee, Spaß. Also wir hatten ja drüber gescherzt, dass die negative Ansage und dieser kein Druck irgendwie ihn auch so ein bisschen beflügelt und irgendwie funktioniert hat. Deswegen probieren wir es jetzt nochmal genau so. Aber klar, also Niklas hat überhaupt nichts zu verlieren in dem Finale. Der kann befreit auflaufen und ich würde es ihm gönnen, mal vielleicht die erste Sub 8:30 hinzustellen. Ich glaube auch, dass er, wie gesagt, im Vorlauf gezeigt hat, dass es möglich ist. Und das wäre, denke ich, eine sehr, sehr runde Sache dann auch für Niklas.
Ja, bin ich gespannt. Ich weiß auch nicht, was ich hatte vorhin extra nochmal in den Zeitplan geschaut und dachte, ja, da ist ja kaum was los und dann lag ich einfach vollkommen daneben.
Ja, deswegen hört man ja.
Aber hoffentlich stimmt's.
Deswegen hört man ja Auslaufen-Podcast, damit man dann immer morgens nochmal weiß, was steht an, wann muss ich ready sein.
Was hat man verpasst und wie steht's um Vater von Ingebrigtsens?
So ist es. Zum Abschluss noch einmal, weil wir jetzt ja wirklich ziemlich genau Halbzeit haben oder schon so einen Tick über Halbzeit. Medaillenstand der Leichtathletik-EM. Hast du mal drauf geguckt,
oh, ja, sag mal,
wo Deutschland steht?
Nee, keine
Deutschland
Ahnung.
Deutschland steht Platz auf 1. Auch relativ deutlich. Also insgesamt 11 Medaillen, 5 Gold, 5 Silber, eine Bronze.
Ja, 5 Gold ist halt viel wert. 5
Gold ist echt viel wert. Hinter Spanien 2 Gold, 3 Silber, 2 Bronze. Also es ist schon ein Unterschied. Ja. Und ich muss auch sagen, um es jetzt.
Den werden wir nicht mehr los, den ersten Platz. Wer war auf 2? Spanien und
Polen,
Platz 3?
Italien, Kroatien, Griechenland, Niederlande, Norwegen, Großbritannien.
Behalten wir.
Ich glaube auch, dass wir den behalten. Und da werden wir am Ende nochmal nach der EM drauf zu sprechen kommen. Aber wenn man sieht, welche Euphorie auch gerade irgendwie da ist und wie es gerade Momentum aufnimmt und wie das Publikum auch mitmacht und was gerade für Geschichten geschrieben werden im Fernsehen. Und generell ist es, glaube ich, für Deutschland, für die Jugend, für den Sport in Deutschland fast wichtiger, dass wir jetzt on point da sind oder zumindest wesentlich mehr on point da sind als bei der Weltmeisterschaft.
Ja, das kann ich sofort so unterschreiben.
Aber gut, das ist dann nochmal ein Thema für den kompletten Recap. Jetzt sind wir schon wieder bei 40 Minuten. Wir wollen es noch nicht zu lange machen. Wir freuen uns auf einen geilen Wettkampftag und sind gespannt, welche magischen Momente dann der Freitag liefert morgen.
So machen wir das. Max, wir hören uns morgen.
Ciao.